Liebe Schwestern und Brüder, im 19. Jahrhundert lebte ein sehr origineller Pastor in Tapiau, der hatte eine Landgemeinde und wenn viele morgens zum Gottesdienst kamen, hatten sie schon eine Menge Arbeit hinter sich. Das heißt, es war oft eine ganz müde Ausgangssituation und der ließ sich immer was Originelles einfallen. An einem Sonntag stand er auf der Kanzel und sagte mit lauter Stimme, Trari, Trara, die Post ist da, alle schrecken auf. Und dann sagte er, ich will mal schauen, was sie uns mitgebracht hat. Ein Brief hier vom lieben Apostel Paulus, den will ich euch gleich mal eben vorlesen. Ja? Also das ist im 19. Jahrhundert gewesen, heute sind wir alle nicht müde. Eine positive Unterstellung. Aber es geht darum, dass es tatsächlich Post vom Himmel gibt. Und das bedeutet große Aufmerksamkeit. Der Bischof für den kleinasiatischen Raum, Johannes, war ja auf einer Insel in der Verbannung. Und da heißt es am Tag des Herrn, das ist Sonntag gewesen, der Auferstehungstag Jesu, hat der erhöhte Christus, das meint Himmelfahrt, letztlich in die Wirklichkeit Gottes, also nicht an einen neuen geografischen Ort geflogen ist, sondern in die Wirklichkeit Gottes wieder eingetreten ist, zur Rechten Gottes, ihm für seine 7 Gemeinden ganz konkrete Nachrichten mit. Briefe hat er dann geschrieben, immer an die Engel der Gemeinde, die Vorsteher der Gemeinde vermutlich. Und das war also Post direkt vom erhöhten Christus. Unmittelbare Nachrichten. Wir haben ja sehr viele mittelbare Nachrichten. Das heißt, wir lesen im Neuen Testament, im Alten Testament, das ist Gottes an uns gerichtetes Wort. Aber es ist immer mittelbar, es ist in eine konkrete Situation gesprochen und wir müssen dann fragen, was bedeutet das für uns? Diese 7 Gemeinden waren erstaunt, dass Christus sich bei ihnen gut auskennt. Und wir haben am letzten Mittwoch im Bibelgespräch über die Gemeinde in Smyrna nachgedacht. Und diesen Text möchte ich euch heute lesen aus Offenbarung 2. Ihr findet ihn auch auf unseren Gottesdienstzetteln. Dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe. Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Das ist ein sehr kurzes Sendschreiben. In 7 Sendschreiben gibt es nur 2, wo Christus nicht etwas beanstandet, nicht etwas tadelt in der Gemeinde. Und Smyrna gehört dazu. Also Post aus dem Himmel. Juri Gagarin hat nach seinem ersten Weltraumflug 1961 kühn behauptet, er habe sich im Weltall genau umgesehen und nirgends eine Spur von Gott entdecken können. Dabei hat er nur einmal die Erde in 150 Kilometer Höhe umkreist. Aber da er Gott nicht mitgenommen hat in seinem Herzen, als er hier auf Erden lebte, als Atheist, hat er ihn auch nicht im Weltall. In unserem Liederbuch steht auch das Glaubensbekenntnis, das in vielen Kirchen an jedem Sonntag gesprochen wird. Da heißt es, ich glaube an Gott, den Schöpfer Himmels und der Erden. Da steht das Wort Himmel für die geschaffene Wirklichkeit von Planeten, von Sonne, Mond und Sternen im riesigen Universum. Wir wissen, dass die Engländer dafür das Wort Sky haben, das ist viel hilfreicher. Und wenn sie vom Himmel sprechen, dann meinen sie die jenseitige, uns Menschen prinzipiell unzulängliche Welt Gottes, sein ewiges Reich zu Heaven. Das Reich, in das du wiederkehrst, Herr Jesus, ist keine ferne Höhe. Der Himmel, dem du zugehörst, ist Herrschaft und ist Nähe. Präg du uns ein, Herr Jesu Christ. Gott ist nicht, wo der Himmel ist. Wo Gott ist, da ist Himmel. Also wenn von der Himmelfahrt Christi die Rede ist, dann spricht das Glaubensbekenntnis von jenem geheimnisvollen Geschehen, das den Übergang des auferstandenen Christus aus der sichtbaren Welt in die unsichtbare Welt Gottes. Himmelfahrt war ein Abschied Jesu hier auf Erden mit Ansage. Er hat seine Jünger darauf vorbereitet. Wenn wir das Glaubensbekenntnis durchgehen, kennen wir im zweiten Artikel Jesus, gelitten unter Pontius Pilat, kreuzigt und begraben. Das heißt, wir bekennen, Jesus ist der Versöhner, auferstanden von den Toten. Wir bekennen, Jesus lebt, aufgefahren gen Himmel und sitzen zur Rechten Gottes. Wir bekennen, Jesus regiert. Jesus. Himmel ist also überall dort, wo Gott herrscht, wo Gott das Sagen hat. Und eigentlich sollte jeder Einzelne das bei seiner Bekehrung erleben, dass Bekehrung Herrschaftswechsel bedeutet. Apostel Paulus unterwegs war nach Damaskus und der dort für richtig hielt, die Christen an den Galgen bringen wollte, der erfährt, wie der erhöhte Christus ihm in den Weg tritt. Und dann fragt der Apostel Paulus: Herr, was willst du, dass ich hinfort tun soll? Ich weiß nicht, das muss ja nicht alles an einem bestimmten Datum sein, das kann auch ein Entwicklungsprozess sein, ob wir im Zusammenhang mit dem, was wir Bekehrung nennen, erlebt haben, da ist ein Herrschaftswechsel. Fortan gilt: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das kann man nur, wenn man jemand tief vertraut. Das kann man nur so beten, wenn man glaubt, derjenige, dem ich mich anvertraue, der meint es gut mit mir. Aber wenn wir jetzt in dieses Sendschreiben hineinkommen, gucken, dann merken wir, wenn es jemand gut mit mir meint, bedeutet das nicht, dass es um alles Leid, selbst um Martyrium, Umwege gibt, sondern manchmal muss man mitten durch. Christus bewahrt uns nicht vor Schwierigkeiten, aber er bewahrt uns in Schwierigkeiten. Mit seiner Erhöhung hat Jesus Christus endgültig die Macht über Himmel und Erde, über die sichtbare und über die unsichtbare Welt übernommen. Er hat von seinem himmlischen Vater die Regierungsgeschäfte übertragen bekommen. Sitzen zur Rechten bedeutet im Altertum, im alten Orient, wer zur Rechten des Herrschers Platz nahm, der führte die Regierungsgeschäfte aus. Und das ist zu unseren Gunsten. Denn als Jesus lebte und in den 3 Jahren seiner Sendung lebte, hat er sich beschränkt auf ein ganz kleines Land, auf Israel. Er hat gesagt: Ich bin nur gekommen zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Er hat auch nicht eine Megachurch gegründet, sondern 12 Leute waren in seiner Nachfolge. Als er gekreuzigt wurde, waren sie eine Zeit lang alle verschwunden. Also wenn es um statistische Erfolge geht, wo ist die größte Kirche, da konnte er nicht mit operieren. Er hat in 3 Männer investiert. Und da hat Gott dann, nachdem Christus erhöht war, Pfingsten dieses Wunder bewirkt, dass die sich vervielfältigten in vielen. Und deshalb gibt es auch die Sendschreiben. Himmelfahrt war nötig, damit das sich ereignet, was Jesus zum Schluss seinen Jüngern noch gesagt hat. Geht hin in alle Welt. Jetzt ist er nicht mehr nur zuständig für ein kleines Land, so groß wie unser Bundesland Hessen. Jetzt ist er zuständig für Smyrna, für Ephesus, Pergamon, für Laodicea, für Philadelphia, für Sardes, Bremen, für die Hoffnungskirche. Deshalb musste Himmelfahrt sein. Oder Johannes gebraucht das Wort Erhöhung. Smyrna, wenn wir in diesen Text schauen, eine äußerst günstige Handelslage, schnurgerade Straßen, man lobt die Stadtplaner damals, etliche Tempel, ein riesiges, hervorragendes Theater, gute Wirtschaftsbeziehungen. Das alles zeichnete diese Hafenstadt aus. Sie selbst bezeichnete sich als Tor Agalmates Asias, das heißt als die Zierde Asiens, und nahm für sich in Anspruch, die Geburtsstadt Homers zu sein. Sind das nicht die besten Voraussetzungen für eine Gemeindegründung mit wachsenden Zukunftsperspektiven in diesem Umfeld? Brauchen wir solche Rahmenbedingungen, wenn es um das Reich Gottes geht? Die Gemeinde Smyrna, 56 Kilometer nördlich von Ephesus entfernt, ist vermutlich von Paulus während seines dreijährigen Aufenthaltes in Ephesus gegründet. Es kann auch sein, dass Leute aus Smyrna in Ephesus, da ist ja eine größere Gemeinde damals entstanden, dort die Gottesdienst besucht hatte und dann ähnlich wie bei der Gründungsphase des deutschen Baptismus, wo die Wanderburschen unterwegs waren und in die Städte, in die sie kamen, zu Bibelgesprächen eingeladen haben und Gemeinden gegründet. Also ob Paulus da selbst hingefahren ist oder ob eben von Ephesus aus, wie wird die Station gegründet wurde, das wissen wir nicht. Die Gemeinde lebte in äußerst armen, schwierigen Verhältnissen. Stichworte in unserem Text sind Bedrängnis, Verfolgung, das bestimmte den Gemeindealltag. Und es war auch nicht so, dass Christus dieser Gemeinde sagen konnte, wisst ihr was, und damit will ich euch jetzt mal trösten, das ist zwar im Moment schwierig, aber wartet mal, ich kann euch eine bessere Zukunft verheißen. Nee, die Perspektiven für die Zukunft, die waren eher noch schlechter. Die Leiden werden schlimmer, etliche müssen mit Inhaftierung rechnen. Das Wort Trübsal bei Luther oder Bedrängnis, Bedrückung, das ist ein Wort, das man im Umfeld für Druck gebraucht. Es wird von Folterungen berichtet, wo in den Leib eines Menschen Felsbrocken gelegt wurden oder wo man vielleicht auch bei einer Wanderung einfach in einen solchen Spalt kam und im wahrsten Sinne des Wortes Druck erlebt hat. Aber wir gebrauchen dieses Wort ja auch im Zusammenhang mit Leidensdruck. Irgendwie kennt jeder von uns, dass er mal in einer bedrückten Situation ist. Hier gab es noch einen von außen auf die Gemeinde einwirkenden Druck, nämlich der Kaiserkult war ein solcher. Einmal im Jahr musste jeder Bürger Weihrauch auf dem Altar des Kaisergottes verbrennen. Und dann bekam er eine Bescheinigung, die ihm bestätigte, dass er seine religiöse Pflicht erfüllt. Es gibt noch enthaltene Texte. Das heißt, man stellte einen Antrag, ich komme jetzt, um zu opfern, und dann kriegte man hinterher von dem Statthalter eine Bescheinigung, dieser Bürger hat seine Pflicht erfüllt. Das war aber weniger eine Anbetung fremder Götter. Der Kaiser Domitian beanspruchte selbst Gott zu sein und war mehr ein Ausdruck der Loyalität zum Staat. Und das, was bedrückend ist, ist Folgendes: Nur wer eine solche Bescheinigung hatte, der konnte Handel treiben, reisen, Geschäfte machen, Verträge abschließen. Wer diese Bescheinigung nicht hatte, war im Grunde zu einem Außenseiterleben. Und die Christen haben dort nicht geopfert. Es ist nicht ganz geschichtlich erwiesen, ob die Juden, und es waren zahlreiche Juden in Smyrna, 70 weil das dort eine blühende Handelsstadt im Jahre 70, als Jerusalem und der Tempel zerstört wurde, auch zu einem Großteil nach Smyrna ausgewandert. Übrigens für Türkei-Reisende, von den 7 Sendschreiben ist Smyrna die Stadt, die man heute noch besuchen kann, nach Izmir kommt. Und wir können mal einen kurzen Blick hineinwerfen in diese Stadt. Aus, aber Blick aus der Ausgrabung. Und wir merken etwas von der Zierde Asiens, wenn man allein. Glaube ich, noch ein Bild von einer Wandelhalle nehmen. Gibt es nicht. Gab es am Mittwoch in unserem Bibelgesprächskreis. Also diese Bescheinigung war nötig, damit man ungestört seinen Geschäften nachgehen konnte. Und wie gesagt, das Verbrennen von Weihrauch war im tieferen Sinn kein Zeichen für religiöse Rechtgläubigkeit. Deshalb haben viele das auch mit in Kauf genommen. Wer diese Bescheinigung hatte, der konnte dann an jeden beliebigen Ort ziehen und jeden beliebigen Gott anbeten. Und das nahmen andere, auch die Juden, nicht so ernst und haben deshalb gesagt, da können wir ja mal mitmachen. Aber wer sich weigerte, galt als unloyaler Bürger, war so gebrandmarkt und wurde zum Geächteten. Christen gehörten dazu. Also wenn ich an unsere jüngste Vergangenheit denke, dann gehörte da schon Mut dazu, nicht Heil Hitler zu sagen. Und so ähnlich muss man das auch verstehen. Deshalb haben eben auch die meisten, ja eigentlich fast alle Christen Heil Hitler gesagt, weil das für sie neben ihrem persönlichen Glauben an Jesus Konkurrenz erfunden war. Ausdruck der Loyalität der Führer. Und heute gibt es fast eine ähnliche Situation. Nicht mit Gefängnisandrohung, aber es kommt immer wieder vor, jemand war für eine höhere Aufgabe, zum Beispiel in Württemberg, als Christ schon so gut wie angestellt, weil das Berufungsverfahren ausschließlich auf ihn mündete. Arbeit im Kultusministerium, fast im Rahmen eines Staatssekretärs. Und dann hat jemand herausgefunden, dass dieser Mann irgendwo sich geäußert hat, dass er zum Beispiel für Gender Mainstreaming sich nicht hergeben könnte. Und er hat diese Stelle nicht bekommen. Und dass er für das, was dort zum Unterrichtsprogramm an Schulen gehört, nämlich im Grunde schon Kindern in der Grundschule beizubringen, dass es eigentlich nur mit unserer verflixten Geschichte zusammenhängt, dass man schon von vornherein als Mann oder Frau geboren ist und gar keine Chance hat, sich auch anders zu entwickeln. Also wer den Diskriminierungsparagraphen heute nicht unterschreibt, hat keine Chancen, zumindest nicht Chancen auf der Karriereleiter im Beamtentum aufzusteigen. Armut, hier steht ein Wort für bittere Armut. Es gibt eine Armut, es gibt in der griechischen Sprache 2 Berichte, das ist so, man arbeitet und hat gerade so viel, dass man über die Runden kommt. Würde sich freuen, wenn der Monat immer 3 Tage weniger hätte. Aber dann gibt es eine bittere Armut, dass man überhaupt nichts hat. Und dazu gehörten die Christen, weil sie eben nicht im Berufsleben engagiert waren in Smyrna. Zu diesen Leuten sagt nun der erhöhte Christus: Ich weiß, du sagst, du bist arm. Aber in Wirklichkeit bist du reich. Und wenn es ein Sendschreiben, und es gibt ja solche in anderen Zusammenhang, an die Stadtverwaltung Smyrna gegeben hätte, dann hätte der erhöhte Christus gesagt: Ihr sagt, ihr seid reich. Aber in Wirklichkeit bist du ganz arm. Und es gibt viele arme Reiche in unserer Gesellschaft. Und wer an einer klotzigen Villa vorbeifährt und eventuell beneidet, was jemand sich leisten kann, dem würde ich wünschen, er könnte einen Blick tun, was sich dahinter den Mauern abspielt. Du bist arm, aber in Wirklichkeit bist du reich. Das ist nun eine Sache, die kann auch uns auf den Leib heute. Ist Christus wirklich unser Reich? Oder konkurriert ihr so neben anderen? Und es will nicht in meinen Kopf, dass überall da, wo Not ist, Gemeinden viel stärker wachsen als da, wo Überfluss ist. Ich hatte ja die Chance, in den ersten Jahren nach der politischen Wende in vielen osteuropäischen Ländern zu sein. Und bin immer beglückt wiedergekommen über die geistliche Situation, über das Gemeindewachstum. Und in fast allen diesen Ländern ist das, nachdem auch dort Wirtschaftswunder en Miniatur überall greift, viel weniger geworden. Es gab dort leere Regale, aber volle Herzen. Und wir leben in einem Land mit vollen Regalen, aber mit vielen leeren Herzen. Du weißt, du bist arm, aber in Wirklichkeit bist du reich. Und Jesus sagt, ich kenne das, was ihr durchmacht. Kann man nun doppelt verstehen. Das kann man verstehen, ich weiß Bescheid. Aber es ist eigentlich auch so zu verstehen, und das gibt dieses Sendschreiben her, das, was ihr zurzeit erlebt an Verleumdung, an Lästerung, an Ausgrenzung und auch an Armut, kenne ich auch. Das ist auch mein Weg. Und liebe Schwestern und Brüder, was auch immer ist, welchen Druck wir vielleicht auch persönlich in unserem Leben empfinden, niemand kann tiefer fallen, als Jesus war. Es gibt keine Tiefe, die tiefer ist, als die er alle ausgekostet hätte. Und das bedeutet, Gott ist immer noch unter uns und kann uns auffangen. Und dieser Gemeinde, die der Herr Jesus sagt, es wird eine Zeit kommen, da wird man euch ins Gefängnis werfen und da wird Leid sein, in diesem Sendschreiben sagt er gleichzeitig, ich bin der Erste und der Letzte, ich war tot und siehe, ich bin lebendig geworden. Ich herrsche in Ewigkeit. Es ist so, als wenn man in einem Flugzeug fährt und kommt in eine Turbulenz. Ich habe das auch einmal erlebt. Und man merkt, dass alle da ängstlich sich, nachdem wir uns anschnallen mussten, auf ihren Sitzen kauern. Und irgendwann kommt dann eine sonore Stimme des Flugkapitäns, sofern eine Art des Flugkapitäns, und sagt, wir haben alles unter Kontrolle. Und wenn ich an unsere Welt denke, an unsere Gesellschaft denke, dann ist es mir so, als wenn ich die Stimme unseres Herrn höre, dass er sagt, Schäfer, du verstehst das nicht, was passiert in Syrien und im Iran und in Afghanistan und in Irak und letztlich auch nicht im eigenen Land hier. Aber ich habe alles unter Kontrolle. Ich bin der Herr, der Erste und der Letzte. Fürchte dich nicht. Ich kenne das. Das heißt, der Herr Jesus Christus stellt sich dieser Gemeinde in der Form vor, dass er das, was sie durchschreiten muss im Moment an einem dunklen Tal, dass er das selbst so auch erlebt hat. Und ich umspanne damit alles. Vor mir gibt's nichts und gibt's nichts mehr. Ihr damit. Und dieser Gemeinde sagt er, das Schlimme ist, dass ihr Lästerungen erfahrt, Leuten, denen meine erste Liebe gilt. Juden dieser Stadt, das darf man nicht allgemein auf Juden beziehen, haben oft die Christen angeschwärzt bei der Stadtverwaltung, wenn sie erfahren haben, dass die diese Bescheinigungen nicht hatten. Und deshalb nennt der erhöhte Christus diese Synagoge Synagoge des Satans, weil das der Ort war, wo die meisten Verleumdungen und Verdächtigungen. Fürchte dich. Und dann sagt der Herr, wenn du getreu bist, also weiterhin mit mir vernetzt bleibst, war getreu bis in den Tod, dann will ich dir die Krone des Lebens geben. So. Treue bis in den Tod hat sich in Smyrna aber ereignet. Im Jahre 155 65 Jahre, 70 Jahre, nachdem dieses Sendschreiben in der Gemeinde wurde, starb, und darüber haben wir einen sehr eindeutigen Bericht, der Bischof dieser Gemeinde und auch der umliegenden Gemeinden, also ein Nachfolger Johannes, den Märtyrertod. Und von dieser Bischof hieß Polycarp. Von ihm hieß es, er ist der Lehrer Asiens, der Vater der Christen, also in der Stadt hieß es von ihm. Und er ist der Zerstörer unserer Götter, der viele lehrte, nicht zu opfern und nicht anzubeten. Und 155 wird er dann verhaftet und vor den römischen Statthalter geführt. Und der bittet ihn abzuschwören. Und nun kommt dieser wunderbare Satz. Der Bischof sagt, 86 Jahre diente ich Christus und er hat mir nie etwas zuleide getan. Wie könnte ich meinen König, der mich selig macht, schmähen? Und er wird dann zum Tode verurteilt, gebrannt werden, und da betet er, so nimm mich heute an zu einem guten, dir wohlgefälligen Opfer. Hast du mich doch zuvor bereitet, es mir zuvor verkündigt und nun vollendet. Für dies alles lobe ich dich, preise ich dich, verherrliche ich dich durch den ewigen und himmlischen hohen Priester Jesus Christus, deinen geliebten Sohn. Durch ihn sei dir samt ihm und dem Heiligen Geist Ehre, jetzt und in alle Ewigkeit. Mit diesen Worten starb er. Das heißt, das, was also dieser Gemeinde angekündigt wurde, es wird in Kürze so sein, dass ihr ins Gefängnis geworfen wird, viel leiden müsst um meinetwillen, das hat sich ereignet. Aber Jesus sagt, ich war auch tot, aber ich lebe. Und wer mir treu bleibt, wird mit mir leben. Der zweite Tod kann nicht mehr, hat kein Verfügungsrecht mehr. Der zweite Tod ist nach dem Gericht Gottes. Also, warum hat Polycarp diese Kraft gehabt? Da gibt es im Text zwei Antworten. Einmal, weil er Jesus Christus als den Herrn über den Tod erlebt und angebetet hat. Aber auch, weil er wusste, es gibt nach Luther eine Krone des Lebens. Hier steht eigentlich Kranz. Und in der Stadt Smyrna waren viele sportliche Wettkämpfe und dann gab es hinterher einen Kranz aus irgendwelchen Lorbeerblättern. Er war dann schnell verwelkt und Jesus verheißt, ihr bekommt eine Krone, die nicht verwelkt. Also wir fragen mit Recht nach dem, was jenem Christen damals die Kraft zu solcher Treue verlieh. Und wir fragen sicherlich auch mit Recht, wenn wir lesen, wie heute manchmal 30 hintereinander enthauptet werden, Kinder, 15-Jährige, wie öffentlich 12 Leute in Aleppo gekreuzigt werden und wie ganze Kirchen ausgerottet werden. Woher haben die Leute diese Kraft? Sie wissen, es gibt einmal einen unverwelklichen Siegeskranz. Sie wissen, es gibt ein glorreiches späteres Sein bei Christus und in seinem Reich. Während ihre Füße hier noch kräftig auf Erden Mission und Diakonie treiben, da richten sie ihre Augen schon weit darüber hinaus. Christen sollten weitsichtige, fernsichtige, nicht fernsehsüchtige, sondern fernsichtige Menschen sein. Und über das hinaussehen, was sie gerade durchmachen. Und sie wussten, das, was Paulus so sagt, dass dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert sind, die an uns soll offenbar werden. Darum waren sie mitten im Leiden schon die Erlösten des Herrn, die auf Hoffnung hingekrönten. Ich glaube, dieser Blick für die neue Welt Gottes, die vor uns liegt und die so faszinierend ist, auch wenn wir sie uns nicht vorstellen, die ist weithin nicht mehr in unserer Praxis der Frömmigkeit so etabliert. Wenn ich mir überlege, dass Leute bereit sind, ihr Leben zu bezahlen auf einem klapprigen Boot, weil sie sich eine bessere Zukunft, wirtschaftliche Zukunft hier versprechen, was nehmen die alles in Kauf? Mit der Aussicht, es geht uns dann mal besser. Dann muss ich sagen, die Ewigkeit ist bei mir zum Teil aus. Ich hatte mal eine Zeit in meinem Leben, da hatte ich fast keine, aus bestimmten Gründen keine Möglichkeit, selbst Reisen zu finanzieren. Da hatte ich das ganz stark. Wenn ich dann irgendwo den Wunsch hatte, mal hinzufahren in meine alte ostpreußische Heimat, dann habe ich gesagt, naja, Schäfer, wenn du es jetzt nicht erlebst, dann kannst du später alles vom Himmel. Und habe mich echt damit getröstet. Ich kenne eine Zeit in meinem Leben, wo wir wirklich betteln gehen mussten, mein Bruder und ich. Da habe ich auch solch eine Ewigkeitsperspektive gehabt. Im Himmel wird das mal alles anders. Aber in dem Augenblick, wo es einem besser geht, da freut man sich doch auch hier auf Erden zu sein. Da singt man am Ewigkeitshoffnungslieder und preist Gottes schöne Welt. Sagt nicht laut, aber denkt, vielleicht dauert es doch noch eine Zeit, bis ich das mal alles erleben darf. Nein, wir singen zurecht. Du gingst, o Jesu, unser Haupt, den Himmel an und führest jeden, der da glaubt, mit dir die. Meine Schwestern und Brüder, das letzte, über alle Welt hinwegschallende Lied wird keine internationale sein, wird auch nicht die Hymne von Beethoven sein, die Hymne der Champions League, keine Marseille, sondern das wird die Motette sein, die in der Offenbarung steht. Nun sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann werden die Christen von Smyrna und die Christen aus der Hoffnungskirche Hand in Hand ihn sehen, wie er ist, ihn, den Ersten und den Letzten, tot war und lebendig ist, und werden ihn loben, weil er, unser Erlöser, lebt. Wissen wir, werden dann Hiob fragen, wie er das alles durchgehalten hat. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wir werden dann wie die Staunenden. Und wenn man nichts von diesem Sendschreiben bisher wusste oder vergessen hatte, ein Satz, dass Christus sagt, sei getreu bis in den Tod, Krone des Lebens geben, den kennen viele und ich mag mich fragen, ob jemand den sogar als Taufspruch hat. Aber der gehört zur Predigt und den hören wir jetzt noch uns einmal zugesungen als Duett.